Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der US-amerikanischen Demokratie. Wir sind Annika Brockschmidt und
Lukas Hermsmeier.
Und wir begrüßen euch nach doch langer Pause wieder. Wir waren leider sehr beschäftigt, vor allem mit dieser lästigen Erwerbsarbeit. Und jetzt haben wir aber fest vor, wieder regelmäßig aufzunehmen und versprechen euch hiermit, dass ihr uns wieder regelmäßig in eurem Podcast-Player finden werdet. Wir dachten uns, wir geben euch einen kurzen Ausblick, was wir uns heute überlegt haben und so für die nächste Zukunft. Und dann stellen wir euch auch gleich schon unseren Wiederholungsgast vor, der heute bei uns ist.
Genau, und ein Grund dieser Pause, nochmal um auf die zurückzukommen, war ja der, dass Annika ein Buch geschrieben hat, Die Brandstifter, was ich sehr empfehlen kann und was auch die sozusagen nächste Folge bestimmen wird. Ich darf dann Annika dazu interviewen. Heute ist aber nochmal ein anderes Thema, vielleicht ein noch dringender, und zwar die neue Studentinnenbewegung in den USA. Seit zwei Wochen geht sozusagen schwappt die durchs Land an der Columbia University in New York begonnen. Es geht um Proteste gegen den Krieg in Gaza, gegen die Beteiligung der USA. Und wir haben einen geradezu perfekten Gast dazu, Adrian Daub, Literaturwissenschaftler an der Stanford University in Kalifornien, Autor verschiedener Bücher, zuletzt Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst, bei Surkamp erschienen und in diesem Jahr auch auf Englisch. Hallo Adrian.
Hallo.
Wie geht's dir, Adrian?
Naja, wir sind alle etwas nervös, der Campus brodelt mal wieder und ich kriege ständig Anfragen aus Deutschland, wie das alles zu interpretieren sei. Und kriege dabei immer gleich schon gesagt, wie man das in Deutschland schon interpretiert. Also ich bin immer sehr froh, wenn ich merke, dass die Neuigkeiten von amerikanischen Colleges in Deutschland bereits so viel besser interpretiert sind, als ich das kann, der hier halt vor Ort sitzt. Insofern, ich bin froh, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können, da so ein bisschen was auseinander zu klamüsern und uns auch Gedanken darüber zu machen, was der deutsche Blick eben auf den US-Campus bewirkt und was er auch, sag ich mal, politisch transportiert.
Wir werden uns mit dieser Faszination, man könnte es auch Obsession nennen, noch in Details beschäftigen. Vielleicht nochmal für die Zuhörenden, die jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Stand sind, eine kurze Beschreibung. Also die Proteste gibt es seit vielen Monaten in den USA erstmal für eine Waffenruhe gegen die Sendung von Geldern und Waffen auch aus den USA nach Israel. Und was jetzt dazu gekommen ist, nochmal eine ganz konkrete Protestbewegung an den Universitäten. An der Columbia University, wie schon gesagt, gab es seit dem, ich glaube, 17. April ein Camp von Zelten auf dem Gelände, was dann am nächsten Tag geräumt wurde von der Polizei, nachdem die Universitätsleitung die Polizei auf den Campus geholt hat, in einer wirklich ziemlich bemerkenswert und historischen auch Maßnahme. Und das hat dann die Bewegung nicht gestoppt, sondern vielmehr vergrößert. Es gibt mittlerweile in diversen Bundesstaaten entsprechende Zeltlager. Es gibt jeden Tag kommen welche dazu. Aktuell, gerade in diesen Minuten, sieht es danach aus, dass jetzt in Manhattan an der Columbia das wieder geräumt wird. Es gab in den letzten zwei Wochen über 1000 Festnahmen. Es gibt sehr, sehr viele Bilder und Aufnahmen von Polizeigewalt auch. Und ein Grund, warum diese Bewegung so die politischen Debatten bestimmt, ist der Vorwurf des Antisemitismus an die pro-palästinensische Bewegung an sich. Darüber werden wir auch noch sprechen, darauf gehen wir ein. Vielleicht erstmal, Adrian, kannst du uns beschreiben, wie die Situation an der Stanford University ist, wie du das erlebst, was dort passiert?
Ja, und ich muss dazu sagen, es ist jetzt der 29. April, Montag. Das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, weil natürlich sich die Situation auch binnen weniger Stunden ändern kann. Also ich will da auf keinen Fall zitiert werden, wenn sich da in den nächsten 3 bis 4 Tagen stark was verschiebt. Aber also der Stand bisher scheint zu sein. Wir hatten also ein Protestcamp, das bis Anfang Januar, glaube ich, ausgeharrt hat in unserem White Plaza. Das ist traditionell so die Gegend, in der Studierende ihre Meinungsfreiheit ausüben und ihre kontroversen Meinungen anderen antragen. Da stehen manchmal fundamental christliche Prediger rum, da waren auch schon andere Gruppen dabei von außen, aber es sind häufig eben Studentengruppen und Studentinnengruppen. Und da war eben dieses Camp. Und das wurde dann im Einvernehmen in einem Abkommen zwischen der Unileitung und den Protestierenden abgebaut, irgendwann im Januar, glaube ich. Und das ist jetzt wieder da, seit Donnerstag letzter Woche, glaube ich. Der neueste Stand ist, es ist ruhig. Es kommen KollegInnen vorbei und bringen Backzeug vorbei und alle warten im Grunde genommen etwas nervös darauf, was die Unileitung macht. Und das ist natürlich das ist immer das, was schwer voraussagbar ist, nicht? Also wie genau dann reagiert wird.
Wie erlebst du denn die Studierenden, also die teilnehmenden Demonstranten? Hast du da so, könntest du das beschreiben?
Also ich kenne da halt nur Einzelne und ich möchte da eigentlich weniger generalisieren. Mhm. Mein Eindruck ist, es handelt sich doch um Menschen, die sich sehr eben jetzt für dieses Thema, es ist also sozusagen keine große Soli-Welle dabei, es sind immer noch dieselben wie im Herbst, mit so ein paar Leutchen, die dazugekommen sind. Und ich glaube, es handelt sich eben um ein Kontingent von AktivistInnen, die sich eben besonders für dieses Thema interessieren. Und das ist vielleicht auch schon ein erster Punkt, wo man manchmal die Wahrnehmung aus Deutschland berichtigen oder zumindest ein bisschen gerade biegen muss. Stanford ist ein riesengroßer Campus. Columbia ist groß, aber Stanford ist nochmal sehr viel größer. Und um dieses Camp führen 1 Million Wege dran vorbei. Das heißt, für die meisten Studierenden würde ich darauf wetten, die merken das gar nicht. Es kann sein, dass die White Plaza gar nicht überqueren. Nicht? Also es ist sozusagen für die Menschen, für die es symbolisch wichtig ist, die verbringen da sehr viel Zeit. Entweder weil sie dafür sind oder weil sie dagegen sind. Aber für die meisten meiner Studierenden würde ich fast annehmen, gehen Examen, gehen Dating oder gehen Summer Internships immer noch vor. Also das ist so ein bisschen der Stand der Dinge in Stanford. Das eigentlich wirklich Geschickte an diesen Protesten ist natürlich, dass sie die Uni unter Druck setzen, indem die Uni ganz leicht mit diesen Encampments leben kann. Das heißt, wenn ein Unipräsident oder eine Unipräsidentin da durchgreift, dann eben aus ideologischen Gründen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Wette, die Protestierenden eingehen mit dieser Administration. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass in dem Camp selber was passiert. Wir warten darauf, dass möglicherweise irgendjemand die Uni unter Druck setzt und die plötzlich aktiv wird von sich aus. Das heißt, die Uni hat sozusagen derzeit nur die Option, gar nichts zu tun oder sich eben ins Unrecht zu setzen.
Vielleicht sollte man noch mal kurz dazu sagen, auch was die in den allermeisten Fällen die Forderungen der Studierenden sind. Es geht ja in den meisten Fällen darum, dass die Hochschulen ihre finanziellen Geschäfte mit israelischen Unternehmen abbrechen. Und zum Teil geht es auch um das Beenden von bildungspolitischen, akademischen Verbindungen. Also es geht um Boykott und vieles davon ist in Bezug auf eben historische Boykottkampagnen, zum Beispiel im Fall der südafrikanischen Apartheid. Also das sind die konkreten Forderungen, darüber natürlich immer auch noch einfach die Waffenruhe, das Ende des Kriegs. Aber so ganz an die Unileitung sind das die Forderungen.
Ja, genau. Ich müsste jetzt nochmal überlegen, also als ich bin nur einmal sozusagen wirklich mit dem Camp seit Donnerstag in Berührung gekommen, da waren die größeren Divestment-Forderungen noch nicht angehängt. Also da ging es wirklich darum, Stanford divest, und da ging es anscheinend doch um unser Endowment, unsere, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden wir eben investieren in verschiedene Unternehmen. Und da sind anscheinend eben auch israelische dabei. Und auf die bezieht sich das der Prozess explizit bisher. Obwohl es kann auch einfach sein, dass das Schild, das eben das Weitere beschrieben hat, was du jetzt auch angesprochen hast, da einfach noch nicht hing. Das war sozusagen alles noch im Entstehen, als ich da vorbei bin.
Genau, also ich glaube, also das eine, wo es auf jeden Fall der bildungspolitische Boykott zumindest in den Forderungen mit drin ist, ist bei der Protestbewegung an der UCLA. Da hatte ein Professor für Israel Studies, Dov Waxman, spezifisch daran Kritik geübt, quasi um zu sagen, er unterstützt quasi, dass die Proteste stattfinden. Er unterstützt also das Right to Free Speech der Studierenden, dass er sich aber als jüdischer Professor aufgrund bestimmter Forderungen, jetzt speziell an der UCLA, der führenden Organisator in speziell dieser Protestbewegung dort vor Ort, sich dem nicht anschließen will, weil die Forderungen auch sein eigenes Institut betreffen würden. Aber was ganz spannend ist, finde ich, ist auch die Vorstellung, jetzt vielleicht gerade mit Blick auf die deutsche Berichterstattung, aber vielleicht in Teilen auch auf die US-amerikanische Berichterstattung, ist diese Vorstellung vom Campus, Adrian, weil du gerade eben gesagt hast, also allein die Größe der meisten Uni-Campus bedeutet, dass eigentlich nur eine kleine Zahl der Studierenden auf ihren täglichen Wegen wirklich mit diesen Protesten in Berührung kommt. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was da überhaupt dahinter steckt. Also was ist eigentlich damit gemeint? Was schwingt da alles mit, wenn von dem Campus die Rede ist?
Nee, das ist so wichtig, absolut. Der Campus ist, es gibt einen sehr schönen Essay von Samuel Catlin, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, im Parapraxis Magazine, der das sehr schön aufdröselt, wie wichtig diese Projektionsfläche für AmerikanerInnen mittlerweile ist. Aber ich würde eben auch sagen, das hat Samuel jetzt nicht beschrieben, aber ist für Deutsche auch unglaublich wichtig, darum geht es in meinem Buch. Genau, es wird unglaublich viel in diese Projektionsfläche hineingeheimnisst, das sozusagen nur für bestimmte Campus überhaupt stimmt. Nicht? Also eine Sache, die man sagen kann, also zum Beispiel liest man viel, dass es vor allem dass es eine Sache der Elite-Campus ist. Das stimmt nicht mehr. Also um ein Beispiel zu nennen, hier in Kalifornien haben wir Cal Poly Humboldt. Da würde ich wetten, dass die meisten Amerikaner gar nicht wissen, wo das ist. Oder dass Arcata, California überhaupt ein Ort ist. Nicht? Das liegt ganz im Norden, fast schon in Oregon. Naja, 300 Kilometer weg von Oregon. Liegt so unter den Redwoods an der Küste. Nicht? Ist eine Polytechnik, ist also vor allem für lokale Studierende da, die eben technische Berufe ausüben wollen irgendwann mal, ist 50% Latinx und auch eine große Zahl Ureinwohner. Und also überhaupt nicht, was man sich vorstellt. Also wenn man an den Unicampus denkt, nicht? Also wenn man von den privilegierten jungen Leuten auf dem Unicampus hört, da ist der Pell Grant-Anteil, also Menschen, die aufgrund von Armut das College teilweise bezahlt bekommen, ist 51%. Das heißt, da kommt kaum eine Uni in den USA sonst ran. Nicht? Und da ist auch alles besetzt derzeit. Da ist auch eine große Studentenbewegung unterwegs. Und ja, das sind einfach sehr, sehr verschiedene, sehr, sehr diverse Orte, die wir Campus nennen, und wir transportieren eben sehr leicht Vorstellungen, die wir an einer ganz kleinen Minderzahl von Campusen gewonnen haben, an die heran und tun so, als würde das alle bezeichnen, alle charakterisieren. Nicht? Also allein schon, wie häufig man jetzt wieder liest über diese jungen Studierenden und ihre angeblichen postkolonialen Studien. Also ich habe jetzt keine Survey unternommen von den Protestierenden in Stanford, aber wenn die, sag ich mal, die werden sich sicherlich nicht nur aus der Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft und Anglistik rekrutieren. Da werden sehr viele Informatiker sitzen, die von postkolonialen Studien erstmal sehr wenig Ahnung haben, nicht? Aber das ist eben genau das. Wir verengen immer, wir benutzen immer irgendein Pars pro Toto, um diesen Campus zu beschreiben. Einerseits verständlicherweise, die Diversität dieser Campusse ist verwirrend. Es ist für mich immer noch, ich bin ein lebenslanger Insasse dieser Institutionen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Campusen ich schon war. Es dürfte sich um die 50, 60 handeln. Aber trotzdem, wenn ich auf gewisse Campus gehe, merke ich, oh wow, das tickt hier nochmal ganz anders, als ich es kenne. Ne? Und also man muss sozusagen eine gedankliche Schablone haben, wie das aussieht, das verstehe ich auch. Aber andererseits wird dann eben sehr schnell da reingeheimnis, dass eigentlich eben nur in den Campussen, die gewisse Menschen kennen, stimmt. An Columbia vielleicht zum Beispiel schon, aber eben an Cal Poly Humboldt eben nicht.
Würdest du denn sagen, um nochmal auf die aktuelle Bewegung zurückzukommen, dass die, du hast vorhin beschrieben, dass es schon ein ähnlicher Kreis wie im November schon war, im Januar, ist das auch repräsentativ für das ganze Land, dass da eine kleine Gruppe protestiert und der Rest der Bevölkerung ist ganz woanders?
Ich weiß es halt nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich nur Stanford ist. In Stanford, muss man sagen, hat unser Präsident die Situation im Herbst sehr gut entschärft. Daran kann es liegen, dass da im Grunde genommen keine Massenbewegung sozusagen daraus geworden ist. Was aber eben auffällt, ist, dass jetzt sehr viele Kolleginnen und Kollegen mit Backwaren und so vorbeischauen. Also das heißt, die Solidarität mag größer geworden sein, aber es gab eben auch keine Handlung von Seiten der Administration, die, sag ich mal, zu einem Überspringen dieses Funkens geführt haben könnte. In der Columbia oder in Emory scheint es sich ganz anders darzustellen, dass sozusagen dass gerade die ProfessorInnen sehr, egal wie sie sozusagen zur Frage des Divestments selber stehen, doch sehr konsterniert waren, als plötzlich das Atlanta Police Department anfing, Studierende und KollegInnen zu vermöbeln und sozusagen jetzt auch dafür einfach auf die Straße gehen und einfach mal sagen, dass so kann es nicht sein. Also ich würde auch da fast vermuten, dass es ganz von der spezifischen Uni abhängt und wie die Administration eben mit den ersten Wellen dieses Protests umgegangen ist.
Wir haben auch tatsächlich mehrere Profs jetzt an der Columbia genau das bestätigt, dass Leute sich mit der Bewegung solidarisiert haben, die jetzt nicht unbedingt die Ziele unterstützen, aber so erschüttert waren, dass die eigene Leitung eben Polizei auf den Campus holt und so in ihren Zugang jetzt zu den Studierenden da wieder gefunden haben. Also das war eigentlich der große Fehler, der von allen mittlerweile gesehen wird.
Vielleicht muss man da auch nochmal einfach so um den historischen Kontext noch zu erwähnen, der bei Interventionen durch Staatsgewalt gegen Demonstrationen an Unis stattfindet, nochmal erwähnen. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, es gab in den USA in den letzten 2 Wochen mehrere, also in der Berichterstattung, sowohl von, ich sag jetzt mal, der klassischen Pundit-Class als auch von so den üblichen Verdächtigen, den Ruf nach harten Crackdowns, man müsse jetzt hier also aufbauend auf dieser These oder diesem Vorwurf, dass da also sich antisemitischer Hass Bahn breche an den Universitäten des Landes und man müsse jetzt also die Polizei oder am besten noch die National Guard schicken. Ich glaube, nach der National Guard gerufen hatten Tom Cotton, das macht er ja gerne. Josh Hawley, auch ein großer Fan von National Guard-Einsätzen gegen Demonstranten, wenn ihm die Demonstrierenden nicht passen. Aber das hat natürlich, also die Forderung danach, die National Guard auf die Unicampusse zu schicken, also das Militär, um hier diese Demonstrationen zur Not mit Gewalt zu beenden, hat natürlich einen historischen Schatten, der, das kann man, glaube ich, allen Betreffenden zutrauen, durchaus mitgedacht ist. Also das kann man nicht ausklammern. Und ich glaube, das erklärt auch, warum das Entsetzen auch besonders groß war, sowohl unter ProfessorInnen als auch unter anderen Studierenden. Auch da gab es ja zahlreiche Berichte von anderen Studierenden, die gesagt haben, an den Campussen, wo es eben diese Crackdowns gab, die gesagt haben, okay, wir schützen unsere Mitstudierenden, egal ob es jetzt beispielsweise darum ging, Menschenketten zu bilden, während muslimische Studierende gebetet haben, damit die Polizei da nicht zu ihnen durchdringen konnte oder um generell Festnahmen zu verhindern oder zumindest schwieriger zu machen. Weil das Massaker von Kent State als eines von einigen Beispielen ist da, glaube ich, gerade in der kollektiven Erinnerung, glaube ich, noch sehr präsent, gerade in Bezug eben auf diesen Ruf danach, die National Guard loszuschicken.
Ja, 10 Soldiers and Nixon. Ja, ja. Ja, genau, es ist auch wichtig zu betonen, nicht? Also historisch schauen die USA sehr genau darauf, was junge Leute an College-Campusen treiben und warnen, dass das in Gewalt abgleiten könnte. Historisch muss man sagen, geht von College-Studierenden erstaunlich wenig politische Gewalt aus in den USA, verglichen mit anderen Ländern zum Beispiel. Sexuelle Gewalt steht auf einem ganz anderen Blatt. Das würde ich auf, also ich behaupte nicht, dass das irgendwie Lämmer sind, aber es hat damit zu tun, dass die Leute unglaublich viel Geld zahlen, um da zu sein zu dürfen. Das ist sozusagen für wirklich Radikalisierung erstmal etwas unpraktisch, wenn man eben gleichzeitig, wenn man weiß, die Zeit, die ich hier abkampiere, kostet mich x-tausend Dollar. Nicht? Also seit den 60er, 70er Jahren sind College-Studierende weniger die Ursprünge von politischer Gewalt, sondern deren Empfänger. Mhm. Ob es Freedom Riders in den 60er Jahren im tiefen Süden sind. Es gibt, also du hast Kent State erwähnt, aber es gab damals, glaube ich, fast ein Dutzend Massaker. Highway Patrolmen, also vor allem natürlich erst an historically black colleges and universities, weil da fängt es immer an. Und dann aber eben auch an Orten wie Kent State. Nicht? Auch als Berkeley geräumt wurde von Ronald Reagan 1970, wurde ein Passant erschossen, auch nicht von den Studierenden. Nicht? Also das heißt jetzt nicht, dass es diesmal nicht anders kommt, aber historisch, sag ich mal, ist der Sinn, wer hier beschützt werden muss, doch auf College-Campusen relativ ausgeprägt, dass man weiß, von uns geht das eigentlich relativ selten aus. Vielleicht ist es diesmal anders, aber von denen, nicht? Also Polizei auf College Campus endet normalerweise nicht perfekt. Und man muss auch sagen, vielleicht, das ist vielleicht auch was für Hörer in Deutschland nicht ganz klar ist. Unileitungen sind unglaublich erpicht darauf, die Polizei im Normalfall vom Campus fernzuhalten. Gerade zum Beispiel, wenn jemand sagt, sie ist vergewaltigt worden, dann ist die Polizei häufig, steht vor verschlossenen Türen. Nicht? Das heißt, es ist die Polizei kommt selten auf den Campus. Also ich war auf einem kleinen College selber, als ich Student war. Und unsere Campus Police war eigentlich dazu da, um die Town Police von unseren Partys abzuhalten, wegzuhalten, damit da sozusagen Minderjährige saufen konnten. Nicht? Also das ist, das muss man auch dazu sagen, dass die Polizei auf dem Campus etwas sehr, sehr Seltenes ist. Das heißt, da mag der eine oder andere sagen, ja gut, das ist sehr privilegiert, das ist es auch, das stimmt, aber das ist eben auch, oder das zeigt eben auch, wie selektiv da sozusagen the heat was turned up. Nicht? Also dass Frau Schafik und andere eben doch sehr bewusst an einer Stellschraube gedreht haben, für die alle auf dem Campus super sensibel sind und die deswegen auch ganz selten eigentlich zum Einsatz kommt.
Ihr habt jetzt beide gerade schon den historischen Vergleich zumindest angerissen. Was hältst du, Adrian, denn überhaupt von diesen jetzt aufgemachten Parallelen zu 68, gibt es da viele Gemeinsamkeiten? Wie unterscheidet sich? Könnte sich etwas Ähnliches entwickeln?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, also es handelt sich, die richtige Parallele ist, glaube ich, mit dem Free Speech Movement 1964 in Berkeley. Das heißt, dass sozusagen, da war sozusagen nur eine Minderzahl der Studierenden wirklich für die Sache, über die protestiert wurde. Aber alle konnten sich, oder viel mehr konnten sich plötzlich mit der Metaebene, dass sie es nicht verdient hatten, dann so behandelt zu werden oder deswegen der Uni verwiesen zu werden und so weiter, identifizieren. Das könnte natürlich schon passieren, dass sozusagen auf einer Metaebene die Studierenden sagen, nein, das geht so nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Fakultäten, die ja auch nicht befragt werden, wir sollen eigentlich bei solchen Sachen auch konsultiert werden. Und es ist sehr, sehr auffällig, dass das nicht passiert und dass wir eben auch häufig eher Empfänger von Staatsgewalt sind derzeit. Das sitzt sicherlich bei vielen, die Erinnerung daran wird bei vielen KollegInnen sitzen bleiben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich da was verschiebt, aber wenn, dann wird es ein paar Jahre dauern, denke ich. Und es wird nicht um Israel-Palästina gehen, es wird eine breitere Frage aufwerfen darüber, was an amerikanischen Colleges geht und was nicht und welche Rolle vor allem die Regierung hat. Nicht? Also um das nochmal ganz das Offensichtliche zu sagen, dass natürlich die Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich, muss ich denen nicht noch erklären, aber es ist schon frappierend, dass wir seit Jahren hören, dass in dass an amerikanischen Unicampussen die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird und nicht wegen der Wokeness. Und jede Trivialität, wo irgendjemand ausgebuht wurde oder sowas, wird mit Polizeimetaphern belegt. Nicht? Also die Tugendpolizei, die Blockwarte und so weiter und so weiter. Und es ist eben schon auffällig, dass viele, die genau diesen Diskurs jahrelang eben befördert und befeuert haben, jetzt sozusagen die Hilfs-Sheriffs geben möchten für die tatsächliche Polizei, die vor der Haustür steht. Und ich denke, da wird sich schon noch mal was verschieben. Also ich glaube, das fällt mittlerweile fast jedem auf, dass anscheinend die Sorge um die Meinungsfreiheit an amerikanischen Campussen eben doch nicht, sag ich mal, inhaltsunabhängig war, sondern eben es darum ging, dass man einen White Supremacist irgendwie besser fand als das, was diese jungen Leute jetzt machen.
Man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren nicht allzu viele Bücher zu dieser Zensur und Repression erscheinen, wie in den Jahren zuvor zur linken Cancel Culture.
Genau.
Eine mögliche Parallele oder auch in jedem Fall schon geografische oder Parallele, was die Konstellation betrifft, ist ja der Parteitag der Demokraten oder die Convention im August in Chicago. Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon mehrere Studierende gesagt, dass sie auf jeden Fall da auch hinfahren werden. Also das wird natürlich, Biden ist als Präsident auch der Kandidat wieder. Die Opposition zum Krieg und zur Unterstützung der USA hat sich jetzt aufgebaut. Also ich glaube, Chicago wird im August ein zentraler Punkt, ja, wo sich nochmal vieles entlädt. Mal gucken auch, wo die StudentInnenbewegung dann ist. Vielleicht hat sich ja dann da auf dieser Ebene so manches beruhigt und dann geht alle Energie da rein?
Das ist eine gute Frage. Also Campus-Proteste haben immer ein Problem, wenn Sommerzeit ist. Und das steht jetzt direkt bevor. Bei uns noch nicht. Also es gibt Unis, die noch bis Juni durchmachen. Das könnte noch interessant werden. Aber bei vielen dieser Unis, da ist jetzt demnächst auch, oder ist jetzt schon das Semester vorbei. Das heißt, da dürfte doch einiges abklingen. Dann sind auch nicht mehr so viele Augen auf dem Campus. Das heißt, dann könnte sein, dass dann die eine oder andere Unileitung nochmal durchgreift. Und ob die jungen Leute wirklich dann en masse nach Chicago ziehen, das steht auf einem anderen Blatt. Das kann gut sein. Das andere, was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass anders als es gerne dargestellt wird, denke ich, handelt es sich doch bei diesen Protestierenden, sie sind doch reaktiv, sie achten auf die Weltlage. Das heißt, wenn bis August sich die Situation in Gaza stark entspannen sollte, glaube ich, muss sich Joe Biden überhaupt nicht Sorgen machen. Es ist nicht so, dass es sozusagen mittlerweile ein Selbstläufer ist, der sozusagen immer neue Forderungen stellt. Ich glaube, die Forderungen sind von den OrganisatorInnen, so wie ich das überblicke, bewusst überschaubar gehalten. Und es kann natürlich auch sein, dass sich einfach im Objektiven unter den Tatsachen irgendwas verschiebt und dass sozusagen dadurch der Wind ein bisschen raus ist aus den Segeln. Ich weiß es also nicht so genau. Es ist, sag ich mal, anders als die Black Lives Matter-Proteste, nicht, würde ich sagen, als anderer Vergleich, der auch in Deutschland immer gerne herangezogen wird. Weil eben, ja, wie sage ich das, ohne gleich wieder E-Mails zu bekommen. Amerikanische Polizeibeamte werden solche Anekdoten ständig liefern. Das hört nicht auf. Das ist das Dasein der amerikanischen Polizei. Dazu sind sie da. Sorry, ist so. Das heißt, sozusagen, da wusste man gleich, das wird immer weiterlaufen. Nach Breonna Taylor kommt noch mal jemand, nicht? Und danach kommt noch mal jemand, und danach kommt noch mal ein Name, nicht? Das ist hier natürlich anders. Also klar, es werden auch große strukturelle Fragen aufgeworfen hier, aber ich glaube, viele der Studierenden mit denen ich schon gesprochen habe, die wollen eben wirklich ein Ceasefire. Das heißt, wenn dann übermorgen ein Ceasefire wäre, wäre auch deren Protest wahrscheinlich ein bisschen anders, würde sich ein bisschen anders gestalten. Ich weiß nicht, ob du das in Columbia auch so gesehen hast oder eher nicht.
Genau, Lukas, du warst ja auch vor Ort, ne? Magst du mal erzählen, wie die Stimmung war?
Also zu dieser konkreten Frage habe ich den Eindruck, dass es ja auch eine Art Realismus ist, dass die Forderung nach der Westmit und so weiter viel konkreter ist und an diejenigen getragen wird, also die Unileitung, wo es auch eine Verbindung gibt, jetzt an die US-Regierung oder noch an die israelische Regierung zu appellieren von Studierenden in Columbia oder irgendwo anders im Campus, ist ja auch so ein bisschen vielleicht zu abstrakt. Es geht darum, was kann man als protestierende Studierende bewirken, und dann ist natürlich so die Occupations, hat 85 in der Boykottbewegung Richtung Südafrika gewirkt, hat auch 68 gewirkt. Also da verstehe ich, dass man einfach so konkret in diesen Forderungen ist. Ne?
Ja.
Und zu den Eindrücken von vor Ort, das wäre ja auch das jetzt der nächste Themenkomplex, weil der große Faktor, warum das so aufgeladen ist und so die politischen Debatten bestimmt, ist dass dieser Bewegung immer wieder schon seit November und jetzt nochmal verstärkt eben Antisemitismus vorgeworfen wird und auf eine Weise, die halt extrem, zum Teil sehr, sehr pauschalisiert ist. Dann ist also die Hamas-Bewegung oder die Terrorgruppe, die da protestiert. Mein Eindruck jetzt in den Tagen auf dem Campus und auch innerhalb dieses Protestcamps ist, dass sich die Leute mit den antisemitischen Vorfällen, die es jetzt so gab, vor allem aber auch außerhalb des Campus, außerhalb des Unigeländes, ernsthaft auseinandersetzen. Also dass das nicht so weggewinkt wird und ignoriert wird, sondern dass die Leute, wenn es auffällt, sofort auch intervenieren. Also und vielleicht nochmal kurz als Einordnung, was überhaupt, worum es da geht, um welche Fälle. Ja, zum Beispiel wurde vergangene Woche bei einer Demonstration außerhalb des Campuses am Broadway gab es dann so Rufe go back to Poland Richtung jüdischer Studenten. Es gab auch burn Tel Aviv to the ground, wo es also in beiden Fällen ja wenig Zweifel geben sollte, dass das unmöglich ist und antisemitisch ist. Und in beiden Fällen habe ich nicht einen Studierenden jetzt erlebt, der das rechtfertigen würde. Ja? Also es ist eher so, ihr macht hier was kaputt, was überhaupt nicht mit unserer Bewegung zu tun hat. Also das ist ein Eindruck. Ich habe es nochmal in diesen Tagen jetzt festgestellt, dass es tatsächlich auch einfach, es ist wirklich eine Herausforderung, darüber zu berichten, weil die Grundhaltung bei mir ist und natürlich auch sein sollte, jedem Vorwurf und jedem Fall des Antisemitismus nachzugehen und ihn ernst zu nehmen.
Ja.
Gleichzeitig wissen wir mittlerweile, dass es eine unheimliche Instrumentalisierung von rechts gibt. Also republikanische Politiker, rechte Medien machen dann aus einem Fall sozusagen die Diskreditierung der ganzen Bewegung. Es gibt auch, um noch ganz konkret einen Fall eine Situation zu nennen von der Northeastern University in Boston, wo sich auch ein Protestcamp gebildet hat, ich glaube vor ein, zwei Wochen, und wo es dann in einer Demonstration, wo dann Kill All Jews gehört wurde.
Wow.
Nächsten Tag wurde das Protestcamp geräumt mit Bezug auf diesen Spruch, mittlerweile von Reportern vor Ort ziemlich klar bestätigt, kam dieser Ruf von den Gegendemonstranten, also von den Leuten mit der Israel-Fahne in der Hand. Ja. Ja? Also das haben dann nicht die Aktivisten selbst gesagt, sondern das haben Reporter vorgesagt. Nee, dieser Ruf kam von denen. Daraufhin wurde aber trotzdem das ganze Camp geräumt. Also ich will nur sagen, es ist extrem kompliziert, auch mit diesen Vorwürfen, weil sie so ernst sind, umzugehen. Ich würde einfach darauf bestehen, vielleicht mal erst als journalistische Haltung zu differenzieren zwischen Einzelfällen und einer Bewegung. Ja? Ich glaube, das ist schon wichtig.
Ja, genau. Und also ich denke auch, man muss einfach sagen, es wird auch bei diesen Camps selber Entgleisungen geben und gegeben haben, das ist klar. Und auch ich bin, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig sicher, wie ich dazu stehe. Andererseits ist aber eben die Frage, ob man da pauschalisieren sollte und ob da und vor allem, ob damit schon, sag ich mal, ein Polizeieinsatz gerechtfertigt ist, eben noch auf keine Weise beantwortet. Nicht? Also denke ich, es ist eben auffällig, dass wie schnell da auch aufgrund von kaum belegten Fakten nach Staatsgewalt gerufen wird. Nicht? Und wenn man sich gerade die Berichte in den deutschen Medien anschaut, ist das Sourcing der Fakten, die da kolportiert werden, äußerst dünn. Nicht? Also es ist wirklich auffällig. Und häufig, also man kann es erkennen, Lukas und ich haben beide längere Zeit, er lebt jetzt in New York, aber ich habe längere Zeit da gelebt. Es nervt mich einfach so häufig, wie häufig man irgendwelche Schilder von Columbia-Studenten sieht und dann guckt man drauf und dann ist es auf dem Broadway. Jeder, der schon mal auf dem Campus war, weiß, Broadway ist vieles, aber er ist eben nicht der Columbia Campus. Jetzt mag man sagen, ja gut, vielleicht waren es ja trotzdem Studierende. Okay, aber auf den Straßen New Yorks kann man wirklich alles sehen. Ne? Also jede Meinung der Welt wirst du in New York irgendwo finden. Und ja, klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich nach einer Räumung, wie Präsidentin Shafik das vorgenommen hat, dass natürlich wirklich jeder Wirrkopf, jeder antisemitische Wirrkopf im Tri-State Area irgendwie nach Morningside Heights seinen Weg findet, kann ich mir auch vorstellen, weswegen sie eben auch eine wirklich belämmerte Idee war, das überhaupt zu machen. Nicht? Also ich glaube wirklich, dass man mit den jungen Leuten wahrscheinlich eher ins Gespräch kommt und eher, dass da eher auch Mäßigung vorherrscht, als wenn man eben ja wirklich Bad Actors von außen an den Campus ranzieht. Und das gilt sowohl für die DemonstrantInnen als auch für die GegendemonstrantInnen, glaube ich.
Wie erklärst du dir das, Adrian, diese Reaktion zumindest an einigen Universitäten von der Unileitung, da sofort quasi in die Eskalation zu gehen und dann tatsächlich Polizei zu rufen oder State Trooper zu rufen? Was ist da die Motivation, glaubst du? Und inwiefern spielen da auch beispielsweise Versuche von republikanischen Politikern direkt Druck auf die Unileitung auszuwirken eine Rolle?
Hast du meine Antwort schon gegeben? Claudine Gay ist der Grund. Nicht? Es geht darum, die Columbia-Räumung kam einen Tag nach der Anhörung im Repräsentantenhaus. Mhm. Es hat ihr nichts gebracht. Das heißt, man sagt, wirft ihr immer noch vor, sie habe nicht hart genug durchgegriffen und sie solle gehen. Aber das war der Grund. Es ist eben auch, das sollte ich dazu sagen, also in Stanford ist es weiterhin hoffentlich ruhig. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir einen Interim-President haben, der sich um seinen Job keine Sorgen machen muss. Ja, er ist auch seit 30 Jahren da, er kennt sich gut aus, er kennt alle. Das hilft auch. Viele dieser Präsidenten werden ja von außen eingeholt und das heißt, die haben dann auch wenig Rückhalt vor Ort und wenn eben sozusagen die haben auch keine gute Tuchfühlung für den Campus, muss man auch sagen. Mhm. Bei Shafik weiß ich jetzt nicht, wie lange die jetzt schon da war, vielleicht ist die auch schon ein Lifer oder sowas, aber also das kann ich jetzt nicht beschwören, aber bei uns fällt es eben auf, dass unser Präsident eben genau wusste, mit wem er reden muss, welche Anrufe er tätigen musste bevor und eben auch, dass er eh nicht länger da bleibt und insofern braucht er sich da nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich glaube, es ist wirklich, dass das Repräsentantenhaus hat eben bewusst die UnipräsidentInnen vor eine unmögliche Aufgabe gestellt, ne? Oder ein unlösbares Problem gestellt. Ich weiß nicht, die Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an die Anhörungen im Dezember. Der letzte Moment, an dem ganz Deutschland SpezialistInnen für amerikanische Campusse waren und mir das alles mal erklären mussten. Aber genau da war ja, das war ja genau der die Falle, der diese drei Präsidentinnen sozusagen versucht hatten auszuweichen. Nicht diese wirklich sehr unglücklichen Aussagen über it depends, nicht? Also depends on policy, depends on if it's action, und so weiter und so weiter. Die nächste Frage wäre ja gewesen, wenn gesagt hätten, nein, das ist immer falsch. Nicht? Und zwar nicht nur moralisch falsch, sondern es ist auch, from the river to the sea wäre zum Beispiel für uns auch, darf ich das auf einem deutschen Podcast zitieren oder ist das, geht? Okay. Also, wenn man das eben sagt, diesen Satz sagt, ich weiß es halt nicht mehr genau, you're all going through some stuff, I'm only here to watch. Nicht, also wenn die gesagt hätten, ja, das verstößt ganz klar gegen die Regeln, dann wäre die nächste Frage gewesen, ja, und wieso tolerieren sie die? Nicht? Und sozusagen, Shafik hat sozusagen den anderen Weg ausprobiert von Claudine Gay und Liz McGill. Es gibt im Englischen den modernen Ausdruck, you fuck around, you find out. They both fucked around and they found out. Also es gibt, der Punkt ist, es gibt keinen Weg aus diesem Paradoxon. Es ist einfach, es ist nicht lösbar für die PräsidentInnen. Gerade deswegen, weil seit Jahrzehnten eben lamentiert wird, dass eben die freie Meinungsäußerung auf dem Campus nicht wirklich respektiert wird. Und das heißt, die Unis sind ganz stark in die Gegenrichtung umgeschwenkt und haben gesagt, Man darf jetzt im Grunde genommen alles sagen. Und jetzt rächt sich das eben.
Würdest du denn sagen, dass dass man an der Reaktion oder der Art und Weise, wie die Präsidentin von Columbia Shafiq geantwortet hat und dann auch auf die republikanischen, sozusagen auf die republikanische Energie eingegangen ist, erkennt man daran, dass die Rechte da gerade gewinnt?
Jein, also ich glaube, dass die Reaktion auf die Reaktion auch eben zeigen kann, dass sich eben eine Unipräsidentin ist, sich nur relativ begrenzt mit ihren Studierenden und der Fakultät verscherzen kann. Die Rechte ist eindeutig, hat Aufwind, ne? Schon seit Jahren, gerade an Unis, nicht? Also die Übernahme der Universitäten in Florida ist ein gutes Beispiel dafür. Und natürlich, ich denke, dass die meisten UnipräsidentInnen, die jetzt in diesem Jahr oder im nächsten gehen müssen, werden sicher ersetzt durch, sag ich mal, konservative weiße Männer, nehme ich mal an. Weil gerade wir auch in Deutschland die Auseinandersetzung mit diesen mit den Pro-Palästina-Demonstrationen im Grunde genommen ja eine Stellvertreter-Auseinandersetzung mit in Anführungsstrichen Wokeness, postkoloniale Studien, Black Lives Matter und Me Too ist. Das heißt, das ist so ein bisschen der Tenor. Jetzt haben wir euch mal anderthalb Jahre lang machen lassen und schaut mal, wohin das führt. Jetzt müssen mal wieder die Weißen ran. Es ist natürlich eine Dynamik, die in Deutschland keiner kennt und die sich in keinster Weise irgendwie in euren Redaktionen oder euren Medien irgendwie durchschlägt. Also das kennt ihr alles nicht, aber das ist in den USA so, dass sozusagen nach einem kurzen nachdem man kurz das Gefühl hatte, dass jetzt andere, nicht, die Kontrolle über die Uni übernehmen. Nicht? Also Chris Rufo hat ja ganz klar und auch der Herr, wie heißt der, Bill Ackman hat ganz klar Claudine Gay als DEI-President, also als die Diversity, Equity and Inclusion-Präsidentin von Harvard bezeichnet. Das ist die Gegenrevolution zu einer Revolution, die eigentlich nie stattgefunden hat. Und wie gesagt, das gibt es in Deutschland natürlich so nicht. End sarcasm here.
Wie ist dein Eindruck bisher, was die US-Berichterstattung angeht? So, ich sage jetzt mal so die einschlägigen großen Medien, die ich sage jetzt mal klassische liberale Pundit-Class, die sich, wir haben es ja eben schon erwähnt, sehr um die Meinungsäußerung an Unis gesorgt hat und ja, in Deutschland wäre das Pendant ums Gendern gesorgt hat und um Transpersonen, die Toiletten benutzen möchten und das alles ganz schrecklich fand. Die ist jetzt entweder erstaunlich still oder scheint, das war zumindest mein Eindruck, den Polizeieinsatz entweder zu beklatschen oder noch mehr zu fordern. Hast du das Gefühl, das ist zeigt schon eine deutliche Tendenz in der Berichterstattung, dass diese Stimmen überwiegen oder kommen da mittlerweile auch andere Stimmen durch?
Das ist eine gute Frage und ich denke, mich wird Lukas' Antwort auch interessieren. Also für mich ist es eher durchwachsen. Also ich vergleiche es immer mit, sag ich mal, dem direkten, weil ich super alt bin, dem direkten Vorspiel zur Invasion des Irak. Den Anfang des ersten Irakkriegs. Das ist sozusagen der gleichgeschaltetste Moment, den ich in den USA je erlebt habe, in 27 Jahren. Und da muss ich sagen, ist der derzeitige Moment doch heterogener. Vielleicht liegt es daran, welche Medien ich lese. Du hast ganz recht, es gibt eine gewisse Pundit-Class, die da komplett ausflippt. Also die Op-Ed-Page von der New York Times würde ich derzeit nicht aufschlagen. The Atlantic nimmt es auf die most Atlantic way possible. nicht? Und das sind eben genau die seit 10 Jahren nur so von wegen Transpersonen werden uns unsere Rederechte nehmen. Und jetzt sagen sie, wäre es nicht mehr geil, wenn Bewaffnete unseren Studierenden ihre Rederechte nehmen. Also Atlantic hat eindeutig einfach ein bisschen den Verstand verloren, hat man so das Gefühl, oder die meisten dort, nicht alle. Aber andererseits fällt einem doch auf, dass auch ganz andere Töne kommen. Also, und das nicht nur so, sagen wir mal, von der harten Linken oder von den Linken, nicht? Also, dass zum Beispiel Slate da nicht so super, dass die das nicht so, dass die das etwas differenzierter begleiten. Ja. Klar, dass, sagen wir mal, Jacobin oder The Intercept sich möglicherweise nicht, nicht begeistern dafür, dass man den Campus remilitarisiert, ist geschenkt, das ist klar. Aber andererseits denke ich, es gibt so Sachen wie, erstens fallen einem auf, es gibt halt noch Lokalreporter in USA. Und da gab es ein paar sehr schöne Texte, gerade aus Atlanta und New York, wo eben Leute einfach gesagt haben, ich bin mal hin und habe mit denen mal geredet. Mhm. Ne? Und das ist in den USA natürlich mittlerweile leider immer seltener geworden, aber da gibt es ein paar sehr gute Texte. Ich glaube, dass das schon was zeigt, also dass sozusagen es nicht wirklich nach einem Rechts-Links-Schema ist, sondern eher so National Pundit Class und dann eben noch Reporters. Und ich muss sagen, da kann Lukas mich korrigieren, weil ich ja aufgrund der Trans-Sache sozusagen keine New York Times mehr lese oder nicht mehr viel lese. Da hatte ich auch so ein paar Artikel, wo ich dachte, oh wow, das ist jetzt wirklich, da habt ihr euch Mühe gemacht und Zeit genommen. Und ich finde nicht das ganze Framing toll, aber ich fühle mich jetzt hier gut informiert. Nicht? Und also da ist die New York Times eigentlich relativ, fand ich relativ gut. Dann schlägt man die Op-Ed-Seite auf und denkt, ach Gott, Was machen die jetzt schon wieder? Ne? Es ist für mich ein weniger eindeutiges Bild als noch zu anderen Zeiten, würde ich sagen. Siehst du das auch so, Lukas?
Ich sehe das ähnlich, glaube ich, ja. Also ich mache die Beobachtung, dass es eine logischerweise unglaubliche Bereitwilligkeit bei rechten Medien gibt, Einzelfälle und noch nicht mal Einzelfälle, sondern einfach so Vibes zu benutzen, um eine ganze Bewegung, um linke Politik zu dämonisieren. Op-Ed-Section der New York Times ist notorisch schlecht. Aber auch da gab es dann jetzt, wie du gesagt hast, oder also als Beispiel eine Ausnahme, vor ein paar Tagen einen Text, der hatte die Überschrift "The student-led protests aren't perfect, that doesn't mean they're not right." Und das war eine differenzierte Auseinandersetzung. Also das findet jetzt, wie du sagst, nicht nur in linken Medien statt, sondern für mich ist es auch klar, wenn man sich wirklich mit diesen Protesten und mit auseinandersetzt, mit den Leuten spricht, muss man zu einer differenzierten Meinung kommen. Also da spricht man halt einfach mit sehr vielen jungen Menschen, die zum Teil oder größtenteils tolle Politics haben, und dann gibt es ein paar Idioten und dann gibt es ein paar Leute, die wissen noch nicht so ganz, naja, das sind halt junge Leute.
Eine Sache, die natürlich auch, genau, das sollte man dazu sagen, nicht? Also es sind 19-Jährige, die manchmal 19-Jähriges von sich geben. Es ist wirklich, na klar, also die sind manchmal erstaunlich gut dabei, aber sie sind immer noch 19. Und zum Beispiel so Sachen wie, einer von Atlantic war irgendwie beim Protestcamp in Columbia und sagt dann, ja, die sind so intolerant, die wollten alle nicht mit mir reden und haben mich immer nur auf ihren Pressesprecher verwiesen. Also, ja gut, warum das? Riddle me that. Ne? Also nach dem, was ihr alles über die gesagt habt, dass sie sagen, nee, wenn du vom Atlantic bist, dann bitte red doch mal mit dem, den wir dafür auch, nicht, damit nicht irgendjemand was Blödes sagt und dann wird das wieder aus dem Kontext gerissen oder was weiß ich. Nicht? Also es ist schon irgendwie, es reicht sehr, sehr wenig, um sozusagen diese Studierenden zu diskreditieren. Eine Sache, die da eben auch noch dabei ist, und das ist jetzt für ein Gespräch von, wir sind alle drei Kartoffeldeutsch, ne? Nicht ganz einfach zu benennen, dass natürlich viele Menschen schon deswegen nicht an den Antisemitismusvorwurf glauben, weil sie ähnliche Bedenken oder Zweifel haben, aber selber eben jüdisch sind, nicht? Und das ist eben sehr, sehr auffällig, dass ich habe KollegInnen, die eben auch, sag ich mal, gewissen Parolen sorgenvoll gegenüberstehen, aber gleichzeitig sagen, ich lasse mir doch von Tom Cotton nicht erklären, was Antisemitismus ist. Ne? Das kommt noch hinzu. Es gab also, und dass eben auch Eltern zum Teil so ticken. Also ich habe einen Kollegen, der ganz stolz getwittert hat, geinstagrammt hat, während der Räumung, dass seine Tochter jetzt beschlossen habe, sie gehe nächstes Jahr nach Columbia. Und wie stolz er auf sie sei, nicht? Und das ist so, ich glaube, das ist für die Eltern einfach, es ist komplexer. Sie leben mit ganz widersprüchlichen und schwierigen Verhandlungen. Die Gräben laufen ja häufig durch Familien durch, nicht? Also wir haben alle Freunde und Bekannte, wo die Kinder irgendwie BDS machen und im Protestcamp sitzen und die Eltern verstehen die Welt nicht mehr. Ne? Also die Das sind komplexe und schmerzhafte Unterhaltungen, die da zum Teil eben geführt werden. Aber andererseits kann man gerade dadurch doch Verzerrungen erkennen. Ne? Wenn man sagt, so sind meine Kinder aber eigentlich nicht drauf. Da würden sie nicht nichts zu sagen. Dazu habe ich sie besser erzogen. Nicht? Also, und ich glaube, das ist eben das andere, dass die Menschen leben hier mit diesen Fragen anders und das beugt einer allzu plakativen Berichterstattung doch ein Stück weit vor, würde ich sagen.
Und vielleicht ist das auch ein guter Schlenker jetzt zum Schluss nochmal, um zur deutschen Berichterstattung zu kommen, wo ja genau das, was du gerade beschreibst, Adrian, sehr selten ankommt. Also innerfamiliäre Konflikte, ja, in jüdischen Familien, dass es dann linke Kinder gibt, die sich mit ihren Eltern streiten. Das ist überhaupt in dieser Bewegung jetzt an der Columbia, an den anderen Universitäten, dass ganz viele jüdische Linke daran beteiligt sind. Auch das ist ja eigentlich in vielen Artikeln nicht wirklich Teil der Berichterstattung. Was ich jetzt auffällig fand in der Reaktion auch auf meinen Text, den ich für Zeit Online geschrieben habe, dass sich beschwert wurde, dass ich nicht jeden einzelnen Fall von Antisemitismus oder Antisemitismusvorwurf genannt habe, aber gleichzeitig ist natürlich nicht einmal vorgeworfen wurde, dass ich nicht jeden Fall von Gewalt oder Repression gegen die pro-palästinensischen Leute genannt habe. Ja, ich erwähne in meinem Text noch nicht mal die Attacke, die es im Januar gab gegen Studierende, also pro-Palästina Studierende an der Columbia mit chemischen Substanzen. Ich habe noch nicht mal darüber geschrieben, dass es in diesen Tagen Rufe gibt außerhalb des Camps Go Back to Gaza. Also ja, das wird nicht erwartet in den deutschen Reaktionen. Fehlt das nicht im Text. Und ich glaube, das ist schon auch sinnbildlich irgendwie.
Ja, es ist einfach auch so, dass man nicht, also es geht eben um das Stellvertreterhafte. Es geht darum, dass, also ich werde auch mal häufig gefragt in Deutschland, ja, was sagen Sie dann Ihren jüdischen Studierenden? Und dann sage ich, ja, welchen denn? Natürlich habe ich jüdische Studierende, israelische Studierende, die diesen Krieg, die diese Proteste sehr stark als Belastung empfinden und die wirklich um ihre Sicherheit Angst haben. Da bin ich das absolut. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich habe eben auch, ich arbeite mit Menschen zusammen, die noch Angehörige vermissen. Nicht? Und dann habe ich andere, das sind auch jüdische Studierende, die häufig in Israel waren und sagen, nee, das trage ich so nicht mit und deswegen gehe ich jetzt protestieren. Nicht? Und das ist die Frage einfach, wen meinen Sie denn dann? Nicht? Also wen, ich denke, das Beste, was ich für diese Studierenden tun kann, ist allen Seiten zuzuhören, eine gewisse Minimalstandards des Austauschs, des Meinungsaustauschs beizubehalten, damit keiner was sagt, das dann irgendwie wirklich Grenzen überschreitet. Aber andererseits glaube ich, dass die Eilfertigkeit und die Schnelligkeit, mit der in Deutschland entschieden wird, welchen Juden man sozusagen sich verpflichtet fühlt und welchen nicht, es freut mich ja, dass sie das so moralisch klar sehen können. Ich kann es nicht. Ich bin da, meine Sympathie gilt allen meinen jüdischen und palästinensischen Studierenden und ich möchte versuchen, wie man es denen, nicht ihnen recht macht, aber wie man deren Einsatz bei diesen Fragen gerecht wird. Und das bedeutet erstmal viel zuhören, viel abwarten und es gehört eben für mich nicht dazu, sie einfach mal pauschal zu Terroristen abzustempeln. Das ist für mich eben nicht, call me old fashioned, aber das ist eben so nicht so die Art, auf die ich traditionell Respekt vor komplexen Fragen zolle.
Lukas, ganz kurze Frage noch, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben und es mir seitdem durch den Kopf geht. Ich habe vergessen, wer es war, der für den Atlantic geschrieben hat. Mir schwirren so vier Namen im Kopf rum und einer von denen wird es gewesen sein. Die Probleme hatte, da mit jemand anderem als mit dem Pressesprecher zu reden. Das Problem scheinst du nicht gehabt zu haben. Magst du uns vielleicht zum Abschluss noch ein paar deiner Eindrücke von dem Protestcamp an der Columbia vielleicht erzählen, auch von den jüdischen Studierenden, die du dort getroffen hast? Ich glaube, dass das Wichtige, was wir vielleicht hier heute draus mitnehmen, sowohl jetzt wir für uns als auch die HörerInnen, ist, dass weder der Campus an sich noch jüdische Studierende ein Monolith sind und dass man sobald jemand versucht, das zu behaupten, doch ein bisschen aufhorchen sollte. Aber ich dachte mir, vielleicht können wir enden noch mit ein paar deiner Eindrücke, auch wie die letzten Tage erlebt haben, wie die jetzt in ihre Zukunft gucken und was ihre weiteren Pläne sind, wenn sie denn welche haben.
Also erstmal zu der Frage nach dem Zugang, da findet fast jeden Tag ein Press-Briefing statt. Also man kann mit Leuten sprechen, es gibt SprecherInnen dieser Bewegung. Man muss sich schon extrem respektlos verhalten, um da mit niemandem sprechen zu können. Gleichzeitig nehme ich schon auch eine Skepsis wahr, aber die ich völlig nachvollziehen kann. Ja, Leute, dann kommen irgendwie so hunderte Journos auf den Campus und halten ihre Mikrofone oder Blöcke. Natürlich wäre ich als Studierender auch erstmal skeptisch. Wer sind Sie? Für welches Medium arbeiten Sie? Was ist sozusagen hier die Lage? Also ich erlebe eine ziemlich gesunde Skepsis und Leute, die ja sehr differenziert darüber berichten und die auch nochmal wirklich, weil es mir wichtig ist als Eindruck, sich mit dem Antisemitismus, den es gibt, auseinandersetzen. Ja? Ich habe nicht eine Person erlebt, die das ignoriert hat oder so getan hat, als gäbe es diese Vorfälle nicht. Nicht eine Person. Und ich habe mit ziemlich vielen gesprochen. Um zur Frage nach der, ja genau, ich habe dann auch den Schabbat am Freitagabend begleitet. Was interessant war, ja, total sporadisch, Leute sitzen in so einer kleinen Gasse da in der Ecke des Campus, singen zusammen, manche kennen sich, es ist alles so natürlich irgendwie sehr provisorisch wie in diesem Camp. Und ja, ich glaube, dass ich habe jetzt die letzten 2 Stunden durch unsere Aufnahme nicht verfolgen können, was da jetzt gerade passiert, aber was auch ein deutlicher Eindruck ist, dass diese Bewegung jetzt erstmal nicht weggehen wird. Wie Adrian hat vorhin schon gesagt, natürlich gibt es dann irgendwann die Sommerpause, es wird irgendwann mindestens mal kleiner werden, aber diese Opposition und auch die Wut über die Beteiligung der Universität, die Beteiligung der USA, das Verhalten der israelischen Armee und so weiter, die wird ja jetzt nicht weggehen. Ja? Und die Frage ist dann, an welchen Orten, durch welche Plattformen der Protest weitergeht. Also ich glaube, das wird uns ja schon noch Wochen und Monate beschäftigen.
Adrian, wenn du dir was wünschen dürftest von deutschen JournalistInnen, die dir Anfragen schicken, was wäre das denn?
Don't. einfach bleiben lassen jetzt. Es ist, die Zeit unsere Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt und die Zeit möchte ich ungern damit verbringen, für deutsche RedakteurInnen Texte zu schreiben, die sie dann nicht bringen, weil sie dem doch sehr, sehr engen Konsens in Deutschland nicht gerecht werden. Der Text, den du meintest, war übrigens von Michael Powell, soweit ich weiß. Ist im Atlantik erschienen vor so einer Woche. Könnte man noch, falls jemand das mal nachlesen möchte, einfach wie die Berichterstattung im Atlantik ist und warum wir uns über die so ein bisschen mokiert haben. Aber ihr habt ja sicher Shownotes, da können wir ein paar wirklich gute Texte aus der New York Times mit rein
packen. Genau, reinpacken. Da packen wir ein paar Anschauungsbeispiele rein.
Umso glücklicher sind wir, Adrian, dass du bei uns warst. Ich kann dein Buch empfehlen. Ich kann eigentlich jeden Text, jeden Tweet, jeden Post bei Blue Sky von dir empfehlen, weil und das seit Jahren, weil es eine sehr angenehme, sozusagen Gegenstimme zu den vielen Projektionen aus Deutschland ist. Du sprichst jeden Tag mit Studierenden und bist dort und musst nicht nur sozusagen dich an Geraune und Legenden und Mythen und Projektionen orientieren, sondern bist halt da.
Ja, ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Das ist natürlich, weil das Problem ist eben, dass man häufig sagen muss, ich weiß es nicht. Also ich sehe einen kleinen Ausschnitt dieser Welt. Es kann sein, dass die Parolen, die dann fielen, als ich nicht mehr da war, ganz andere sind nicht und so weiter. Also man muss einfach auch ein bisschen sozusagen die Begrenztheit der eigenen Sichtweise eben auch ein bisschen reflektieren. Andererseits ist das schon an sich ein großer Vorteil, wenn man eben vor allem mit Stimmen wie eben ja, Herrn Powell von Atlantic oder eben verschiedenen Amerika-Erklärern in USA, in Deutschland in Konkurrenz steht, die sozusagen 30 Minuten auf dem Campus abhängen und dann sofort mit einer Meinung am Start sind. Insofern, ich denke, das kann man relativ leicht besser machen. Aber es ist trotzdem wahr. Es kann sein, dass ich, also Stanford ist nicht repräsentativ. Meine Studierenden sind nicht repräsentativ. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, ob ich nicht mich in mein Auto setze und morgen nach Arcata fahre und mal gucke, was bei Cal Poly Humboldt so da ist. Aber das Problem wäre, wenn ich dann da ankomme, bin ich sicher auch so ein Tourist. Ich kann mir so eine Uni fast gar nicht vorstellen, nicht, ehrlich gesagt. Ich verbringe mein Leben vor allem in Unis, die ganz anders drauf sind. Die Frage ist eben, würde ich da ein besserer Kenner sein, ein besserer Fremdenführer sein als irgendein Typ vom Atlantik.
Na, ich sag mal so, ich unterstelle dir zumindest, dass du mit einem anderen Mindset da zumindest reingehen würdest, als das bei so manchem Schreibenden der üblichen Verdächtigen der Fall zu sein scheint.
Ja, vielleicht so als ganz kurz, als letzter Gedanke, vor allem eben, weil ich meine Studierenden als moralische handelnde Personen wahrnehme und zum Beispiel nicht, es ist mir nicht unerklärlich, warum, ich teile ihre, wie gesagt, ihre Positionen nur sehr bedingt, aber ich verstehe doch, ich meine doch zu verstehen, wie sie zu diesen Positionen gelangt sind. Und ich glaube nicht, dass es ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, was jetzt mit Israel-Palästina nur sekundär zu tun hat, aber diese jungen Menschen sind so, wie alt sind die Leute, die du da in Columbia getroffen hast? Das sind sicher Graduate Students, aber eben auch Leute, die so 20 sind. Wenn man sich mal überlegt, die sind...
Und jünger, 19, 18, 19. Jünger.
Die haben ihr ganzes Leben verbracht unter dem Schatten der Fehlentscheidungen der Bush-Regierung nach dem 11. September. Die leben jeden Tag damit, dass die USA Opfer einer fiesen Terrorattacke wurden, einer fürchterlichen Untat, und sich dann den guten Willen, der danach existierte, ganz konsequent verspielt haben und Fehler gemacht haben mit denen diese jungen Leute jetzt noch leben, die anfingen, bevor sie geboren waren, nicht? Und wenn man sich überlegt, dass diese jungen Leute jetzt sagen, oh, wir finden das, was die israelische Armee in Gaza macht, nicht gut. Und dachte, oh, das muss an den Protokollen der Alten von Zion liegen und nicht vielleicht daran, dass sie aufwachen und der Patriot Act ist noch da. Sie haben Familienmitglieder, die in Afghanistan gefallen sind oder noch schlimmer, die sich Kriegsverbrechen dort zu Schulden haben kommen lassen, nicht? Dass man sozusagen das Naheliegende nicht sieht und sagt, ja, natürlich wird das ist eine sehr amerikanische Warte, aber wenn eine amerikanische Warte, dann wahrscheinlich die, dass wir das alles schon einmal durchgemacht haben und damit leben, Tag für Tag, immer noch. Und dass man dann eher irgendwie so, ja, wie du sagst, auf so rauen Theorien setzt, wo man sagt, ja, das könnte ja irgendwas damit zu tun haben, ist übrigens auch ein alter Topos oder sowas. Und nicht irgendwie, dass diese jungen Menschen ernst nimmt und sagt, ja, das ist vielleicht auch ein generationeller Vorwurf an uns, nicht? Also, wir haben es damals nicht geschafft, diesen Krieg rechtzeitig zu verhindern und zu beenden. Vielleicht will sich ja eine oder andere meiner Generation da auch so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, dass man nicht möchte, dass diese jungen Leute im Grunde genommen das sehen, was wir gemacht haben und sagen, könnte eine halbe Million Irakis noch leben, wenn ihr damals entschiedener aufgetreten wärt. Und die Welt wäre eine ganz andere und wahrscheinlich eine sehr viel bessere.
Fand ich faszinierend. Ich habe heute, gerade weil du sagst, Irak und so weiter, in einem Moment des Doomscrollings 5 Minuten meines Lebens darauf verschwendet, zu beobachten, wie sich, sind wir wieder beim Atlantic, wie sich Tom Nichols in den Kommentaren nach Kräften müht, quasi dieses Argument nicht nachvollziehen zu wollen, mit, ich nehme an, auch aufgrund eigener Essays, die er zu genau diesem Thema in die Welt geworfen hat.
Klar, die Mastheads der großen Journals sind die, ja, die uns den Irakkrieg eingebrockt haben, muss man einfach so sagen. Und denen ist nichts passiert. Und weil es da nie einen Moment of Accountability gab, müssen jetzt deren Neurosen sozusagen das Framing unserer Realität sozusagen. Die entscheiden jetzt, was geht und was kommen darf, weil es sie eben empfindlich trifft, wenn man sagt, ja, hättest du vielleicht hättest du vielleicht nicht einer mörderischen Invasion das Wasser reichen müssen und der Regierung einfach alles abkaufen. Und jetzt kaufen sie den Cops in New York alles ab. Genau, und ich meine, in Stanford ist es natürlich nochmal verschärfter, weil natürlich mehrere Architekten dieses Debakels direkt bei uns sitzen. Die haben sich glücklicherweise, glaube ich, noch nicht geäußert, weil sonst, dann my head will explode. Wenn wir von Condi hören, was die jetzt zu Campus-Protesten zu sagen hat.
Oh, je, je. Hm. Und wir wollen gerne verhindern, dass dein Kopf explodiert, ja, genau. Den brauchen wir noch. Und du auch.
Und in der nächsten Folge sprechen wir über Annikas fantastisches Buch. Aber erstmal danke Adrian, danke Annika.
Danke euch und ja, ich freue mich auf die Folge zum Buch. Spannend.
Vielen Dank, Grüße nach Kalifornien und nach Berlin.
Ich grüße euch.
Macht's gut.
Wunderbar.